ARD.
HR Info Kultur
mit Christoph Schäffer. Eine Engelsfigur, in Bronze gegossen, steht seit gut 30 Jahren auf dem kleinen Platz vor dem Eldorado-Kino in Frankfurt. Nur wer genau hinschaut, erkennt, dass dem Engel der Kopf abgeschlagen und leicht verdreht wieder aufgesetzt wurde. Der verletzte Engel ist ein Mahnmal. Zur Erinnerung an homosexuelle Männer und Frauen, die im Nationalsozialismus verfolgt und ermordet wurden. Eine private Initiative war es, die das Mahnmal angeregt und möglich gemacht hat. Jetzt löst sich der Verein hinter dem Frankfurter Engel auf. Anlass für uns, zurückzublicken in die 90er Jahre, als die bundesweit erste Gedenkstätte zur Verfolgung von Schwulen und Lesben im Nationalsozialismus entstand. Beim öffentlichen Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus blieb eine Gruppe über Jahrzehnte ausgegrenzt, die Homosexuellen. Es gab keine Gedenkstätten für sie, keine Mahnmale, keine Auftritte überlebender Zeitzeugen. Einer der ersten, der die Verfolgung der Homosexuellen im Nationalsozialismus auch aus eigener Erfahrung schilderte, war der Schriftsteller Richard Plant. Geboren wurde er als Richard Plaut 1910 in Frankfurt. 1933 ging er als Schwuler und als Jude ins Exil, zunächst nach Basel, später nach New York, wo er 1998 starb. 1991 erschien sein Buch Rosa Winkel, der Krieg der Nazis gegen die Homosexuellen in deutscher Übersetzung. Zur Vorstellung des Buchs kam Richard Plant auch in seine Heimatstadt Frankfurt und erzählte in einem Interview, wie schwer es damals war, ein solches Buch zu schreiben.
Erstens ist es ja eine Selbstentblößung. Wenn man so ein Buch schreibt, das kommt dann raus, sagen sich 80-90% aller Leute, aha, der ist selber auch so. Sonst hätte er das ja nicht gemacht. Gut, da ich ja schon ein Rentier war und eine Pension von der Stadt New York bekam, eine nicht sehr generöse Pension, konnte ich mir das eigentlich leisten. Aber es war nicht leicht. Zum Beispiel musste ich meine Telefonnummer aus dem Telefonbuch herausnehmen. Denn es gab Anrufe, nachts, anonym. Ich will sie nicht zitieren, denn es ist ja ein Rundfunk. Naja, also du dummes Schwein, du hättest eigentlich in Auschwitz in Flammen aufgehen sollen. Was fällt dir ein, so ein Buch zu schreiben? Solche Sachen. Ja, die Hindernisse sind klar. Man will sich doch allmählich etwas angenehm einrichten und nicht mehr die ganzen unangenehmen Ereignisse der Vergangenheit nochmal aufrühren. Einer der Hauptgründe war, dass ich einfach rauskriegen wollte, was einigen meiner guten Freunde, schwul, jüdisch oder links oder einfach Widerstand, passiert ist. Das zweite war mein Ärger über die amerikanische Berichterstattung, wo kein einziges Wort über Zerstörung des Hirschfeld-Instituts je erwähnt worden war.
Sie sind ja rechtzeitig ins Exil gegangen, am 27. Februar 1933 schon. Was ist das für eine Lebensentscheidung gewesen?
Es war keine. Ich bin ja weg, weil ich nicht mehr in Frankfurt studieren konnte. Sie wissen, Frankfurt war liberal, verschrien als verjudet. Der Sitz des Instituts, ja, mit Horkheimer und Adorno, Löwenthal, ich glaube auch Marcuse und Fromm. Und das haben die Nazis schon früh gestürmt und angegriffen. Und auch mein Lehrer Tillich, der Theologe, Sozialist, wurde angegriffen. Und das war mein Glück. Ich wusste, ich konnte da nicht zu Ende studieren. Und da wir Verwandte in Basel hatten und ich schon vorher da war, habe ich zwei Freunde, wir haben uns entschlossen, wir gehen nach Basel und studieren dort. Dass ich nicht wieder zurückgehen würde, habe ich nicht gewusst. Das wusste niemand.
Wie haben Sie als Schwuler das Exil erlebt, die Zusammenarbeit mit anderen Antifaschisten, mit anderen Exilierten?
Die wenigen schwulen Emigranten, die ich kannte, wir haben uns alle verstecken müssen. Offiziell hätten wir deportiert werden können in Amerika, heute noch. Wenn Sie heute nach Amerika kommen und sagen, offensichtlich Schwule, ist das sehr schwierig. Es sind immer noch alte Gesetze drin. Also wir mussten alle Versteck spielen. Insofern bin ich nicht emigriert. Das heißt, wie Emigranten, als jüdischer Emigrant, als deutscher Emigrant, als Literat, als was immer, war ich frei. Konnte ich machen, was ich wollte, hab auch. Und ging mir gut, ich habe mich gut durchgesetzt. Aber mein Privatleben, das schwule Leben, war ebenso versteckt wie in irgendeinem anderen Staat, der Anti-Gay-Gesetze hat.
Wann sind Sie das erste Mal wieder in Deutschland gewesen nach 1945?
Ungefähr 1945. 48, 49 nach Frankfurt, um zu sehen, wer noch da ist und auch meine Wiedergutmachung zu betreiben, weil ich nicht sehr erfolgreich war, und zu sehen, ob irgendwas noch von jüdischen Freunden, schwulen Freunden, linken Freunden da ist. Die meisten sind umgekommen. Also verschollen, würde ich sagen. Von ein paar wussten wir, sie waren im Lager und sind verschwunden, aber die meisten sind einfach verschollen. Manche Leute wurden ja einfach verhaftet und umgebracht. In Fluss geworfen, ja, oder irgendwo verscharrt. Nicht etwa vor Gericht gestellt, einfach ermordet.
Der in Frankfurt geborene Schriftsteller Richard Plant über die Verfolgung der Homosexuellen im Nationalsozialismus in einem Interview mit Detlef Grumbach von 1991. Zusammen mit Richard Plant ging damals in Frankfurt auch die Initiative Mahnmal Homosexuellenverfolgung an die Öffentlichkeit, die sich bereits 1989 gegründet hatte. 6 Männer waren es, die in Frankfurt einen würdigen Gedenkort für verfolgte Schwule und Lesben schaffen wollten, was ihnen 1994 mit der Errichtung des Frankfurter Engels auch gelang. Jetzt stellt der Verein seine Arbeit offiziell ein. Ich habe aus diesem Anlass mit 2 Mitgliedern der Initiative gesprochen, mit Ulrich Goos, Arzt für Psychiatrie und Psychotherapie. Er ist ins Studio gekommen, zusammen mit Andreas Maul, der beim Hessischen Rundfunk arbeitet, als Chefdramaturg des HR-Sinfonieorchesters. Frage an ihn, was war das für eine Zeit, in der die Initiative mit ihrer Arbeit begann?
Man muss sich vergegenwärtigen, dass 1985 der Bundespräsident Weizsäcker erstmals die Homosexuellen als Opfergruppe miterwähnt hat beim Jahrestag der Befreiung Deutschlands vom Nationalsozialismus. Vorher war das ein Tabuthema. Das heißt, wir bewegen uns eigentlich 4 Jahre später, nachdem sozusagen erstmals ein Politiker in Deutschland Homosexuelle als Opfergruppe überhaupt erwähnt hat.
Uli, wie kann man das erklären? Ist das etwas, was mit der anhaltenden Diskriminierung zu tun hat? Oder war es schlichtweg auch für die Homosexuellen selbst schwierig, sich zu outen und sich quasi auch in der Form zu engagieren für das Gedenken?
Also Richard Plant, Frankfurter Jude, der eben überlebt hat, weil er rechtzeitig emigriert ist, schwuler Mann, der hat unter anderem einen Satz gesagt, der ungefähr so ging: für die Homosexuellen war das Dritte Reich 1945 nicht wirklich vorbei. Also der Paragraph 175 war von den Nazis verschärft worden, nicht? Und wurde in dieser verschärften Fassung bundesdeutsches Recht, bis hin zu in den 50er Jahren Verfassungsgericht, glaube ich, dass die das bestätigt haben, dass das rechtens ist. Ne? Es sind sogar Urteile zu Ende vollstreckt worden, nachdem gewissermaßen die Nachkriegswirren sich etwas gerichtet hatten und Justiz und alles so wieder ins Laufen kam. Ne? Haben die zum Teil welche wieder eingefangen und die Urteile zu Ende vollstreckt. Ne?
Also,
Nazi-Urteile. Also es war eine Rechtskontinuität. Das heißt, für schwule Männer oder auch lesbische Frauen war das nicht besonders opportun oder gut, sich als Opfer zu präsentieren, nicht, weil sie gar nicht als Opfer galten, sondern sie galten ja als rechtskräftig Verurteilte. Und es hat Jahrzehnte gedauert, bis die als Opfer anerkannt wurden und auch entschädigt wurden. Wirklich Jahrzehnte noch, also noch lange nach dem Mahnmal. Nicht? Es gab in den 50er Jahren die Blankenstein-Prozess. Blankenstein war ein junger Stricher, der etliche verraten oder denunziert hat. Das hat dann zu großen Razzien geführt. Und
hier in Frankfurt.
Nicht? Und das Justizpersonal, was zum Teil schon in der Nazizeit aktiv war, wurde dann wieder aktiv, sodass da ungefähr 200 Männer, glaube ich, da hineingeraten sind, die nicht alle verurteilt wurden, aber doch viele. Also das ist das Klima, bleierne Zeit, nicht? Adenauer-Ära.
Aber jetzt sind wir ja Ende der 80er Jahre und Da wart ihr mit eurer Initiative für ein homosexuellen Mahnmal in Frankfurt tatsächlich die Ersten, die bundesweit sowas in Bewegung gesetzt haben. Das ist dann doch schon viele Jahrzehnte später. Ja. Was hat euch den Schub gegeben, zu sagen, wir müssen jetzt auch dieses Thema in die Gedenklandschaft gerade unserer Stadt Frankfurt einbinden, aber auch bundesweit zum Thema des Gedenkens machen, des Erinnerns?
Es gab ja im Vorfeld unseres Mahnmals, der Realisierung unseres Mahnmals, gab es schon 3, 4 Gedenktafeln in Deutschland, in Konzentrationslagern am Neuendorfplatz in Berlin. Und da stand dieser knappe Satz, totgeschlagen, totgeschwiegen. Also es war eben totgeschwiegen und man fühlte auch in der Öffentlichkeit, gerade auch jetzt in Frankfurt, diese Umgebung dieser Börneplatz-Diskussion und der Thematik der Gedenkkultur an die Nazi-Verbrechen hat das natürlich auch bei uns Homosexuellen das Gefühl eben verstärkt, dass wir einfach nicht da vorkommen. Und das war natürlich eine Motivation, das endlich zu verändern.
Diese Auseinandersetzung um den Börneplatz in Frankfurt, also um den Neubau des Stadtwerke-Gebäudes auf den dort gefundenen Grundmauern des jüdischen Ghettos, die hat ja viel in Bewegung gesetzt. Und politisch gab es dann eine rot-grüne Koalition, die auch in dieser Thematik andere Akzente gesetzt hat. Wie seid ihr damals politisch unterstützt worden mit eurer Forderung nach einem Mahnmal für die verfolgten Homosexuellen?
Also wir haben uns als Gruppe gefunden und haben uns dann erstmal ein halbes Jahr inhaltlich auseinandergesetzt mit der Thematik, haben dann eine Denkschrift verfasst und selbst finanziert, gedruckt und damit sind wir erst an die Öffentlichkeit gegangen. Wir hatten sozusagen den Koalitionsvertrag im Hintergrund, unter dem Stichwort schwul-lesbische Projekte, haben wir dann auch gleich die Möglichkeit bekommen, von der Stadt gefördert zu werden. Und im Sommer 90 sind wir an die Öffentlichkeit gegangen und haben dann aufgrund der Thematik es sogar erreicht, einen eigenständigen Etatposten bei der Stadt zu bekommen.
Das heißt, ihr seid als Initiative gefördert worden. Ja. Die Finanzierung des Mahnmals selbst war dann aber etwas, was nur über Spenden gelaufen ist.
So ist es gelaufen über Spenden, weil die Stadt schon damals, wie heutzutage auch, Finanznot war auch damals immer ein Thema. Und dadurch ist das Mahnmal nicht in die, nachdem es politisch durchgesetzt war, da haben wir ja auch 2 Jahre für gebraucht, um zu erreichen, dass die Stadt das beschlossen hat, ein solches Mahnmal zu errichten. Da fehlte aber das Geld im Investitionshaushalt, weil man es dort nicht geplant hat. Und in der Situation haben wir gesagt, gut, dann fahren wir alles andere zurück und machen selbst den Wettbewerb, kümmern uns auch selbst um die Finanzierung. Und so waren wir nachher auch der Bauherr des Mahnmals. Die Stadt, Straßenbauamt hat gebaut und wir waren der Bauherr. Und wir haben es später, haben wir das Mahnmal der Stadt geschenkt.
Wir reden gleich über das Mahnmal selbst von Rosemarie Trockel und wie es gestaltet wurde. Da wir aber jetzt bei der Politik sind, wollen wir die aktuelle Kulturdezernentin Ina Hartwig zu Wort kommen lassen, die sich in diesen Tagen bedankt für eure Arbeit und dafür, dass dieses Mahnmal bis heute auf dem Klaus-Mann-Platz in Frankfurt steht.
Ja, das sind ganz engagierte Leute, die mit ihrer Leidenschaft durchgesetzt haben, was sie durchsetzen wollten, nämlich sichtbar zu machen, dass wir der homosexuellen Verfolgung in Frankfurt gedenken sollten. Und ich weiß noch, dass ich damals in Berlin noch lebte. Das ist ja vor gut 30 Jahren eingeweiht worden, dieser schöne Frankfurter Engel, wie man ihn nennt, gestaltet von Rosemarie Trockel. Ich weiß noch, wie sich das damals bis Berlin herumgesprochen hatte, denn tatsächlich ist es auch das erste Mahnmal, das an die homosexuellen Verfolgung erinnert in ganz Deutschland. Das war wirklich etwas Besonderes, eine tolle Initiative, die in ihre Zeit passte. Und wenn wir heute auf die 30 Jahre zurückschauen, dieses wunderschöne Kunstwerk, muss man auch sagen, von Rosemarie Trockel dort steht, kann man nur sagen, dass es wieder aktuell geworden ist. Angriffe auf homosexuelle Menschen, auf Transmenschen nehmen wieder zu, nicht nur physisch, sondern auch verbal. Wir erleben einen Rollback, auch in Bezug auf die Geschlechterverständnisse. Das macht mir schon sehr große Sorgen. Und umso wichtiger ist es, dass wir in Frankfurt erinnern an dieses dunkle Kapitel. Denn die Sexualität war keineswegs in ihrer Geschichte immer frei, wie wir wissen. Und insbesondere die Nationalsozialisten haben eben homosexuelle Frauen wie Männer verfolgt und zum Teil zwangsoperiert, die schlimmsten Dinge gemacht und auch gestorben in Konzentrationslagern sind einige. Insofern, es ist ein wichtiger Baustein unserer, wie wir sagen, Erinnerungskultur, unserer Wissenskultur. Und deshalb bewundere ich die Initiative und bedanke mich auch.
Soweit Ina Hartwig, die Kulturdezernentin der Stadt Frankfurt, heute rückblickend auf das Mahnmal für die verfolgten Homosexuellen in Frankfurt, das 1994 aufgestellt wurde auf Initiative der Gruppe, mit der ich hier heute spreche, zumindest mit zweien, die damals dabei waren, Andreas Maul und Uli Goos. Dieses Denkmal selbst, hervorgegangen aus einem Wettbewerb, an dem viele namhafte Künstlerinnen und Künstler beteiligt waren, ist gestaltet von Rosemarie Trockel und es ist eine Engelsfigur, die ursprünglich in dieser Form mal am Kölner Dom an der Fassade zu sehen war. Dieser Engel steht jetzt auf diesem Platz vor dem Eldorado-Kino in Frankfurt, der auch seit dieser Zeit damals ungefähr Klaus-Mann-Platz heißt. Und dem Engel wurde der Kopf abgeschlagen und leicht verdreht, aber auch erkennbar, dass er abgeschlagen wurde, wieder aufgesetzt. Was bedeutet für euch diese Figur? Was hat auch für euch damals oder für die Jury, die ihr da berufen hattet, den Ausschlag gegeben, diesen Entwurf auszuzeichnen und eben auch zu realisieren? Andreas.
Es ist so, wir haben den Wettbewerb ausgelobt und das Ganze war verbunden nicht nur mit einem Mahnmal selbst, sondern mit der Platzgestaltung. Das war uns sehr wichtig, dass ein Ort des Gedenkens geschaffen wird. So, wir haben 5 namhafte, international namhafte Künstler eingeladen zu dem Wettbewerb. Und die Jury, die hat darin auch, glaube ich, die Vieldeutigkeit dieser Figur, also das Androgyne, das Engel ausstrahlen, da sah man eine Entsprechung sozusagen zum Thema. Das ist ein Engel, der hat ein Spruchband, also das heißt, er verkündet etwas, er transportiert eine Botschaft, er hat diese Verletzung und er hat gleichzeitig, das haben wir erlebt in den 30 Jahren, in der das Mahnmal jetzt steht, er strahlt auch eine gewisse Verletzlichkeit aus und steht sozusagen für das nicht ganz Greifbare, was auch mit Homosexualität gesellschaftlich die Mehrheit verbunden ist. Also solche Aspekte haben dann eine Rolle gespielt. Es gab auch Modelle, die einfach unpraktikabel waren, weil sie eben sehr viel Reinigungskosten verursachten würden. Und also solche formale Aspekte spielten da natürlich auch mit rein. Ist das auch ein Entwurf, der wirklich realistisch auf Dauer funktionieren kann? Und durch die Anordnung der Bänke schafft er eben auch die Möglichkeit des Reflektierens, des Gedenkens.
Es gibt ja eine Interpretation, dass der Engel auch mit seinem abgeschlagenen Kopf in die Richtung der Justizgebäude schaut, die nicht weit von dem Platz entfernt sind. Spielt das eine Rolle?
Das ist auf jeden Fall so beabsichtigt von Rosemarie Trockel. Wir haben alle Künstler zum Platz eingeladen vorher. Die mussten sich den Ort anschauen. Wo sozusagen und wir haben alle auch da auf diese Blickachse aufmerksam gemacht.
Uli, wie würdest du das beschreiben? Wie wirkt der Platz heute, auch im Kontext des ja immer noch ein bisschen von schwuler Subkultur geprägten Viertels drumherum? Ist das sozusagen für die Community heute noch ein Anlaufpunkt oder auch darüber hinaus für die Stadtgesellschaft ein Ort, der wahrgenommen wird als Ort des Gedenkens?
Ich glaube ja. Also bei aller Verletzlichkeit des Engels, das Mahnmal ist nie beschädigt worden. Also vielleicht ein paar Inschriften in den Bänken, nicht? So, nicht? Aber ansonsten hat es nie, wer ordentlich wie wir sind, haben wir sogar ein, wie hieß das so?
Vandalismusversicherung abgeschlossen.
Ja, tatsächlich, nicht? Ja. Und es gab nie einen Vandalismusakt und wir sagten ja mal, wir wollen einen Ort des Gedenkens, wir haben nie an eine Engelskulptur gedacht, aber so kam es dann, nicht? Und ich denke, der Ort ist angenommen worden.
Ich würde euch gern zum Schluss fragen, jetzt gut 30 Jahre danach, stellt ihr als Initiative sozusagen auch offiziell eure Tätigkeit ein. Der Zweck ist längst erfüllt mit diesem Mahnmal. Die Akten und Unterlagen der langen Geschichte dieses Kampfs auch für das Mahnmal wandern ins Stadtarchiv. Habt ihr das Gefühl, dass auch insgesamt für die Anerkennung von Homosexuellen in der Gesellschaft viel erreicht wurde oder erlebt ihr, wie Ina Hartwig das eben auch gerade schon andeutete, im Moment so etwas wie einen gesellschaftlichen Rollback, wo man möglicherweise bestimmte Kämpfe, die ihr vor 30 Jahren ausgefochten habt, nochmal neu kämpfen muss in der Gesellschaft?
Ja, das ist zu befürchten. Einerseits ist in den zurückliegenden 30 Jahren viel erreicht worden. Auch, dass anerkannt wurde, dass das Unrecht war. Nicht? Zum Teil sind auch die Urteile aufgehoben worden. Nicht? Und es hat zumindest für die paar, die noch lebten, weil das sind ja alles Leute, die jetzt 100 wären, so ungefähr, oder 90, Entschädigungen gegeben. Nicht? Und in der Zeit ist natürlich auch schwule Ehe und all diese Dinge gekommen. Das heißt, es hat sehr viele Veränderungen zu weniger Unfreiheit gegeben. Nicht? Und andererseits, was Ina Hartwig auch sagte, leben wir in einer Zeit, wo, müssen nur gucken in das mit uns verbündete Nordamerikanische und die USA, nicht? Wo im Moment von Staatsfähigen die Transsexuellen ziemlich unter Druck gebracht werden, nicht? Und alles, was LGBTQ und so weiter ist, keine öffentliche Förderung mehr kriegt, nicht? Jetzt seit 2 Wochen, wo auch Gewalt gegen Homosexuelle oder auch Transsexuelle zugenommen hat. Das sind schon, also im Zuge des Rechtsdrucks insgesamt auch in Europa, jetzt nicht so drastisch wie in den USA, aber doch Entwicklungen, die einen sehr besorgt stimmen. Ne? Also wir haben in den Text, am Mahnmal steht drauf, im Bewusstsein, dass das sich auch immer wiederholen kann. Ne?
Also wir haben damals lange darüber diskutiert, weil wir selber als Initiative diesen Text entwickelt haben, der auf der Stele des Mahnmals zu lesen ist, weil wir gerade in einer Phase waren des Aufbruchs und der Liberalisierung. Aber auf dem Text heißt es, in dem Text, daran erinnern wir in dem Bewusstsein, dass Männer, die Männer lieben und Frauen, die Frauen lieben, immer wieder verfolgt werden können.
Eine Mahnung, die heute noch dringlicher erscheint als vor gut 30 Jahren. 1994 wurde der Frankfurter Engel als Mahnmal für die im Nationalsozialismus ermordeten Homosexuellen aufgestellt. Jetzt hat der Verein, der das Ganze möglich gemacht hat, seine Arbeit offiziell beendet. Andreas Maul und Ulrich Goos waren bei mir im Studio. Dankeschön. Ein europäisches Land, in dem Schwule und Lesben, Trans- und Intersexuelle in den letzten Jahren sehr unter Druck geraten waren, ist Polen. Erst mit Ende der Peace-Regierung vor gut einem Jahr hat sich die Lage etwas entspannt. In Warschau ist jetzt das erste Queer-Museum eröffnet worden, das auch an liberale Traditionen in Polen erinnert, wie unser Korrespondent Martin Adam berichtet.
Polens großer Staatenlenker Józef Piłsudski schaut nachdenklich aus einem Bilderrahmen, nackt und rauchend. Dass der Vater der polnischen Unabhängigkeit nach dem Ersten Weltkrieg, der sonst nur ehrfürchtig in Uniform dargestellt wird, Homosexualität schon 1932 straffrei zugelassen hat, ist kaum bekannt. Aber darum geht's. Hier wird ein anderer Blick auf Polen geworfen. Das erste Queer-Museum des Landes, eröffnet in einem sehr kleinen Raum, aber dafür mitten im Zentrum von Warschau. Für mich ist das Museum klein, aber zugleich groß, denn es ist ein Meilenstein für unsere Community, die so stark und entschlossen ist, dass sie dieses queere Museum erschaffen konnte. Sagt Krzysztof Kliszczynski, der das Museum leitet. Es ist gewissermaßen das Schaufenster der Stiftung Lambda, die seit fast 30 Jahren für die Rechte von Schwulen und Lesben, Trans- und queeren Menschen in Polen arbeitet. Über 100.000 Gegenstände und Dokumente haben sich in dieser Zeit angesammelt. 150 werden jetzt hier ausgestellt, erklärt der Historiker Piotr Laskowski. Beginnend mit Wojciech Skwarski, den ein Gericht 1561 zur Frau erklärte, zum Tragen von Frauenkleidern verurteilte und später verbrennen ließ. Wir wollten eine offensichtliche Wahrheit zeigen. Solange es Menschen auf polnischem Gebiet gibt, gibt es hier auch queere Menschen. Die Sprache hat sich geändert, sie wurden unterschiedlich genannt, aber sie sind immer da. Diese Zeitleiste beginnt im 16. und führt uns bis Ende des 20. Jahrhunderts. Für mehr reicht der Platz noch nicht. Und es kommen noch weitere Ausstellungsstücke dazu, sagt Krzysztof Kliszczynski und zeigt auf eine Vitrine in der Mitte des Raums. Das Museum zeigt bereits Wirkung, noch bevor es eröffnet wird. Wir haben hier einen Gegenstand, das ist unser ganzer Stolz, eine Zeitschrift von 1956, handgemacht, F.F. Polski, der polnische Jüngling. Niemand wusste, dass es so etwas gibt, aber es wurde uns geschenkt von jemandem, der das Haus eines Verstorbenen ausgeräumt hat. Gezeigt werden soll aber auch die Eingangstür der Stiftung Lambda, die vor einigen Jahren bei einem Angriff schwer beschädigt wurde. Natürlich sei das Museum gesichert. Mit Angriffen müssen sie rechnen, aber Angst dürfe man nicht mehr haben. Dabei sei auch die rechtliche Situation von LGBTQ+-Personen in Polen immer noch schlimm, sagt Miłosz Przepierkowski von Lambda. Und genau in diesem Land eröffnen wir dieses Museum. Mit dem Appell an Abgeordnete, keine Angst zu haben, wenn es um Gesetze gegen Hasssprache, um Rechte für Transpersonen und um Partnerschaften geht. Weil wir immer schon hier waren, hier sind und weiter sein werden. Das Museum finanziert sich über Spenden. Öffentliche Gelder gibt es nicht. Aber dass die Stadt Warschau überhaupt offen ist für diesen neuen Ort, diesen für viele Polinnen und Polen ungewohnten Blick, allein das ist wohl ein Erfolg im langen Kampf für gleiche Rechte und Sichtbarkeit. So sehen es jedenfalls die ersten Gäste.
Es ist sehr wichtig, vor allem dieser Erzählung entgegenzutreten, dass wir nur eine Mode sind, die aus dem Westen kommt. Dieser Ort zeigt, dass wir immer da waren, aber nicht unsere Köpfe über die Oberfläche heben und uns zeigen konnten.
Die queere Geschichte wird in Polen oft übersehen. Sie ist unsichtbar. Also mehr Bewusstsein und das sogar im Zentrum von Warschau, das ist eine tolle Sache.
Endlich erzählen wir erhobenen Hauptes von den Momenten in der Geschichte, die eine Schande waren, von der Verfolgung nicht heteronormativer Menschen. So ein Museum, denke ich, führt zu ein bisschen mehr Normalität.
Das erste Queer-Museum in Warschau. Ein Bericht von Martin Adam war das. Und davor haben wir zurückgeblickt auf die Geschichte des ersten Mahnmals für die verfolgten Homosexuellen in der Zeit des Nationalsozialismus, das seit gut 30 Jahren in Frankfurt steht. Der Frankfurter Engel ist zu finden auf dem Klaus-Mann-Platz vor dem Eldorado-Kino in Frankfurt. Das war hr-Infokultur. Mein Name ist Christoph Schäffer.